Ein kurzer Disclaimer von mir mal kurz vorher. Diese Episode ist ganz von Brillen und Bärten untypisch, etwas zusammengestückelt. Niklas sitzt immer noch auf der Insel und uns ist die Verbindung, unsere Internetverbindung, so alle 10, 15 Minuten mal abgereckt, was zu etwas komischen Situationen führte und zu etwas zusammenhangs- und ansatzlosen Gesprächen. Aber ich wünsche euch dennoch viel Spaß mit der Episode und bis bald.
Hola y bienvenidos a Brillos y Bertos de Yucatán a Berlinos.
Sí, sí.
Es viernes, es sábado a 11 Uhr. ¿Cómo estás, Patrick?
Gut. Hola, para mí es un ciudad muy bien.
Sí, gracias.
Mir geht's gut. Was geht ab bei dir im Leben? Bist du noch in, ich höre noch raus, du bist noch in Italien, ja?
Ich bin sogar tatsächlich gerade erst in Italien angekommen. Es ist ein wunderschöner, warmer Herbst, Sommer. Und die Leute sind gut gekleidet und haben schönes Lächeln auf dem Gesicht. Ich bin
wirklich der größte Lügner. Das ist wirklich vor 2 Minuten aus dem Bett gekrabbelt auf irgendeiner Insel auf Mexiko und erzählst hier von den schönen Hüten der Leute. Ey, du kannst wirklich jedem alles verkaufen.
Nee, ich glaube, ich bin gar nicht so gut im Lügen. Ich glaube, wenn man mal mich wirklich im echten Leben begegnet und ich dann wirklich mal lügen muss, ich bin nicht gut im Lügen. Ich lache zu schnell, obwohl ich irgendwie Schauspielen gelernt habe und alles Mögliche. Wenn irgendwie was passiert, wo es drauf ankommt, so, ich könnte nicht lügen. Ich könnte nicht lügen, Patrick.
Meinst du,
ich kann gar
meinst
nicht.
Meinst du, wenn es ernst wird?
Ich kann nicht lügen. Es ist außerdem auch eine Sünde. Ich weiß nicht, wie es bei dir.
Stimmt, Jesus hat's verboten.
Ich weiß nicht, wie es bei dir aussieht, ob du irgendwie gut im Lügen bist oder früher mal irgendwie, nee, den Fußball, das ist nicht meiner, den habe ich bei Ihnen sicherlich nicht durchs Küchenfenster geschossen. Ob du irgendwie solche Episoden mal hattest.
Ich glaube, alle Kinder denken, sie wären auch unglaublich geile Lügner.
Geile und Lüger.
Aber wenn man dann mal selber so ein paar Jährchen älter wird und vor Kindern angelogen wird, dann merkt man, okay, du denkst, du wärst clever, aber du bist dumm wie Brot. Und ich durchschaue dich sofort.
Hast du die Hausaufgaben gemacht? Ja!
Ja!
Boah, geisteskrank. Die krasse Show abgezogen. Einfach nur in Grund und Boden gelogen. Ja, ich glaube, Eltern wissen halt eh alles. Das ist halt eh immer so. Also generell auch irgendwie. Wer soll es denn sonst gewesen sein? Das einzige Ding ist, wenn man Geschwister hat, da kenne ich mich natürlich besonders gut aus. Da wird es dann schwierig.
Hast du immer auf deinen Bruder geschoben?
Ja, wenn das Ding ist halt, wenn dann halt einmal einer beschuldigt wird, dann hält man sich natürlich raus. Wobei ich mich jetzt nicht ich kann mich jetzt nicht an großartige Episoden erinnern, wo ich irgendwie für irgendwas beschuldigt worden bin. Aber es gab tatsächlich andere Freunde, die haben mir hier, also auf Reisen habe ich Leute kennengelernt, die haben mir teilweise echt erzählt, die haben über Jahre lang haben die was verheimlicht gehalten, wofür ihr Geschwisterkind immer beschuldigt wurde. Weißt du, so nach dem Motto, wer hat den Fernseher kaputt gemacht?
Damals, als du die Vase fallen gelassen hast.
Ja, die sind halt immer noch so, bis sie 22 sind, sind sie so, ich hab damals nicht die Vase fallen gelassen, das war meine kleine Schwester. Ja, das sagst du ja immer noch. Und irgendwann kommt dann die große Nachricht raus und da sind schon Familien dran kaputt gegangen, habe ich mir sagen lassen.
Ich glaube auch.
Ja, naja. Auf jeden Fall geht's mir gut. Ich bin in, ich glaube, Quintana Roo ist die Region, heißt die Region. Irgendwas zwischen Quintana Roo und Yucatan. Eine Halbinsel.
Du denkst dir auch mittlerweile einfach nur noch spanische Wörter aus, oder?
Jetzt bin ich ganz gut eigentlich angekommen beim Spanisch Roulette. Nee, eigentlich geht's mir ganz gut hier. Es ist eine schöne Sache. Ist eine relativ touristische Gegend, aber auch eine sehr, sehr historische Gegend. Ich höre gerade, da gibt's, wenn ich es schaffe, dran zu denken, gibt's am Ende vom Podcast von mir einen Podcast-Tipp. Achtung. Aber ja. ich sag dir natürlich nicht jetzt, weil jetzt schalten alle ab, weil das gilt als das Drecksgelaber von uns zwei Idioten. Aber es ist tatsächlich ein Vortrag über die steinzeitlichen Funde hier in Yucatan, weil man ist sich gar nicht so richtig, also man weiß ja, dass die Maya hier die älteste Zivilisation ist, die man beweisen kann. Aber es gab auch schon Menschen vor den Maya hier. Und man weiß nicht so richtig, wo die hergekommen sind. So, es gibt verschiedene Theorien, dass die über so eine, da als noch Pangea und Co. gab, dass der Niklas Kolos erklärt schon wieder die Geschichte der Menschheit. Alle mal jetzt ganz schnell anschnallen.
Ich würde sagen, die sind per Ryanair gekommen.
Es wird wissenschaftlich. Es gibt hier menschliche Skelettfunde, die viele tausend, 13.000 Jahre teilweise zurückgehen, weit vor die Maya. Und man fragt sich halt, wo sind die her?
Wo seid ihr her?
Und es ist nicht so richtig klar. Also es kann sein, dass die von Polynesien und Kuba und Pazifik gekommen sind und rübergesegelt sind. Es kann aber auch sein, dass die von ganz woanders sind irgendwie. Und deswegen sind sich Leute nicht ganz sicher. Aber hier ist sehr schön. Ich kann später noch ein paar geile Yucatan-Facts droppen. Aber ansonsten gebe ich erstmal zurück ins Studio.
Es fühlt sich echt gerade so ein bisschen wie Auslandskorrespondenz an. Und wir stehen, nur dass wir diesmal beide mit dem Finger am Ohr im Schneesturm stehen und den jeweils anderen nicht so richtig gut verstehen.
Patrick, hier in Mexiko überschlagen sich Ereignisse. Es spielt sich Unglaubliches ab. Hier wird wirklich alles mit Tortillas gegessen. Ja, alles heißt dann auch anders. Es gibt Tacos, es gibt Burritos, es gibt Quesadillas, es gibt so viele verschiedene Gerichte. Alle werden im Endeffekt gleich gemacht, aber irgendwie ein bisschen anders. Ich bin verwirrt, wir gehen zurück nach Berlin.
Sag mal, hast du eigentlich zugenommen auf der Reise?
Nee, ich behalte mich tatsächlich einigermaßen, glaube ich. Ich habe mich jetzt auch ungefähr 7 Monate nicht mehr gewogen.
Ja, man hat ja ein Gefühl, wenn man so an sich runterguckt und sich denkt, ha, wo kommen die 15 Kilo denn her? Ah nee, du bist noch nicht 25, ne?
Nee, ich bin noch nicht 25, das ist erst nächsten Monat der Fall.
Ja, guck mal, dann kriegst du zum deinem 25. Geburtstag kriegst du einfach schön 10 Kilo Gewicht von mir. Schön 10 Kilo Bauchfett.
Ja. Dann sehe ich auf einmal aus wie ein Eisbecher, meinst du?
Ja, genau. Das kriegt man wenn man Mann ist, dann kriegt man mit 25 einfach, da kommt jemand vorbei, nimmt dir den Stoffwechsel weg und gibt dir 10 Kilo Bauchspeck.
Alles dann, Gute zum Geburtstag, aber jetzt
alles Gute fett. Hier. Ja, das ist, glaube ich, wirklich so.
Das ist nämlich was, bevor ich auch immer konnte. Deswegen habe ich ja auf dem Reisen auch angefangen mit Sport machen, weil ich so ein bisschen Sorge hatte. Ich kenne so viele Beispiele. Zum Beispiel, ich sag mal, ich mach einen Podcast mit einem guten Kumpel. Die bei dem gibt ab 25
alles. Hat deine Freundin und 20 Kilo mehr gekriegt.
Da war der nicht mehr wiederzuerkennen, der junge Mann. Nee, ich weiß nicht genau. Also ich hab tatsächlich versucht, als ich stationär auf der Farm war. Ich war ja mal zwischendurch auf der Farm. Die Älteren im Podcast werden sich erinnern.
Früher.
Damals fühlt sich wirklich für mich an, als wäre das ein anderes Leben. So, ich habe da heute noch
Only
mal drüber nachgedacht.
Only 90s kids will remember.
Ich habe heute noch mal das Musikvideo geschaut und ich habe das gesehen und ich war so, ach du Scheiße, ich war ja mal auf einer Farm und habe mit irgendwelchen Dreckskühen gearbeitet. Ja, jetzt lebe ich hier im Urlaubshimmel Mexikos, wo die jeden Tag schöne Influencer-Frauen sich auf dem Strand regeln und neue Instagram-Stories machen. Und vor wenigen Monaten wurde ich original angekackt von Kühen. Also das Leben kann sich so schnell verändern. Da können sich einige Leute, glaube ich, ein Beispiel mal dran nehmen.
Das stimmt natürlich.
Ja. Nee, aber ich glaube, ich halte noch das gleiche Gewicht, auch weil man isst auch ein bisschen unregelmäßig. Aber wenn ich irgendwo Gewicht zunehmen würde, dann wahrscheinlich hier in Mexiko, weil das Essen hier ist schon ziemlich, ziemlich, ziemlich geil. Also ich stell dir das beste mexikanische Essen, was du in Berlin bekommen kannst, vor und nimm das mal 15 und du bist in Mexiko. So, es ist einfach, es ist einfach nice hier. Es gibt natürlich auch ranziges Streetfood so, das ist immer so, wenn man das war in Asien auch so, da war ich so, warum sollte ich denn in Asien asiatisch essen? Das ist übel ranzig. In Berlin ist das asiatische Essen zumindest schön angerichtet und die machen aus dem Reis so eine Halbkugel und das ist alles mit so Duftzeugs drüber. Alles schön. Und in Asien am Streetfood klatschen sie dir halt für 1,50 Euro das Menü auf den Teller.
Das ist so Deutsch dann, ne? Das ist dann so, ja, das kostet so wenig umgerechnet, das kann nicht gut sein. Das hat nicht die perfekte Form von einer Reisschüssel, auf keinen Fall.
Aber
ich gehe zu McDonald's.
So reise ich. Das Auge isst ja auch definitiv mit und wenn du halt hier irgendwie das günstigste Streetfood kaufst, dann ist es halt dementsprechend arschgünstig, aber es sieht halt nicht aus wie bei dem Vertrauensvietnamesen in Friedrichshain. Das heißt, irgendwo muss man dann Abstriche machen. Aber es gibt ja auch richtig, richtig geiles Essen. Und habe ich versucht, mal auf Netflix zu gehen. Ich lebe hier halt wirklich auf einer Insel und das Insel-Internet ist ja eher so ISDN-Modem 2001.
Ja.
Und es ist nicht so stark, aber ich gehe auf Netflix und die allererste Netflix-Show, die mir vorgeschlagen wird, heißt Die Geschichte des Tacos.
Ich glaube, dein Netflix ist ein Rassist. Der die Empfehlung für dich zusammenstellt, dein persönlicher Berater bei Netflix, ich glaube, der ist einfach nur ein dreckiger Rassist.
Nee, man muss sich das aber auch so vorstellen, dass hier alle Leute Tacos gut finden. Das ist halt auch nicht so, als wäre es irgendwie so, ja, in Mexiko essen sie alle Tacos. Nein, in Mexiko essen sie alle Tacos, die ganze Zeit. Stell dir vor, wie Mexiko aussieht und so sieht's aus. Na okay, versuchen wir. Was hast du im Kopf, wenn du Mexiko hörst?
Vorurteile über Mexikaner? Keine Ahnung. Ich glaube, die sind sehr freundlich.
Die sind nett.
Die sind sehr freundlich. Die mexikanische Hausband.
Offen.
Offen. Gute Küche. Gutes Wetter.
Ich glaube, es hören kaum Mexikaner unseren Podcast. Du musst dir, glaube ich, keine Sorgen machen, dass du jetzt irgendwen persönlich angreifst. Aber der Witz ist halt, dieses ist halt original, es ist Reality. So, es ist einfach, ich laufe hier durch den Ort und an jedem zweiten Restaurant steht halt wirklich so eine mexikanische Trompetenband.
Da gibt es doch irgendeinen Namen für, wie die heißen, oder?
Ja, bestimmt. Vielleicht die Sombrerinos oder sowas. Ich habe keine Ahnung. Aber auf jeden Fall, dass halt Mexikaner.
Mariachi heißen die, Alter.
Mariachi. Genau.
So.
Die Mariachi, die habe ich hier wirklich schon an einigen Orten in Restaurants stehen sehen und ordentlich einen abgetrompetet sehen. Also es ist wirklich so, wie man sich das in der Hinsicht vorstellt.
Geil.
Ich bin aber auch in einem Teil von Mexiko, der relativ untypisch für Mexiko ist. Ich bin ja in Cancun gelandet. Das ist halt so der Spring Break, Amerika. Wir können jetzt mal schön an die Ostküste von Yucatan und Quintana Roo und uns ordentlich einen reinstellen. Und die akzeptieren teilweise Dollars, also relativ oft sogar Dollars hier in der Region, weil es halt so eine krasse Tourismusbranche ist.
Ah, krass, okay.
Dass es echt schon ein bisschen weird ist. Aber
ist es dir zu amerikanisch, oder?
Nö, also die Orte, die zu amerikanisch sind, die habe ich ganz schnell hinter mir gelassen.
Jo.
Und habe jetzt ein paar ruhigere Orte mir angeschaut. Und jetzt bin ich halt hier auf so einer kleinen süßen Insel, die Isla Holbox heißt sie. Hier ist halt gerade Hochsaison, ja. Also Australien, Neuseeland, da ging gerade die Saison zu Ende, weil der Winter angefangen hat. Mhm. Aber hier ist halt gerade wirklich Ferien. Hochsaison. Hier ist alles ausgebucht in den Hotels und Hostels und hast nicht gesehen.
Krass.
Liegt aber auch daran, Achtung, nächster Funfact, den niemand interessieren wird. Die Ostküste von Mexiko hat ein unfassbares Seegrasproblem. Hier werden in Massen Seegras angespült vom Golf von Mexiko und vom Karibischen Ozean, wie es das Land noch nie in der Geschichte des Tourismus gesehen hat.
Ja,
die stehen hier teilweise mit Baggern und LKWs und 500 Mann am Strand und versuchen irgendwie die Strände freizuschaufeln und keine Chance. Also die ganze Ostküste ist im Arsch. So die ganze Ostküste, normalerweise halt so tropisches Paradies und Palmen und weißer Strand, alles voll Seegras und es ist halt, wir hatten einen Moment, ich war hier einmal tauchen. Und das war wirklich ein krasses Erlebnis, weil wir sind halt unten am Korallenriff, die Hai am Streicheln gewesen und plötzlich zieht einfach eine riesige Seegraswolke wirklich in der Größe von Europa über uns und das ganze Meer am helllichten Tag wird komplett dunkel.
Ach,
also es
Scheiße.
War wirklich einfach, als würde eine riesige Wolke den Himmel verdecken und es wäre Sonnenfinsternis gewesen. Aber dadurch, dass das Seegras so ein bisschen lichtdurchlässig ist und ab und zu mal kleine Dinge hat, sah es halt irgendwann aus wie eine Unterwasserdisco. Das war schon wieder ganz geil. Aber es war halt wirklich echt weird, weil ich schwimme halt und auf der einen Seite ist es hell und links sehe ich auf einmal, das Meer wird dunkel. Und ich denke mir nur so, ja gut. Wie komme ich hier raus aus der Nummer? Das war's dann wohl.
Okay.
Nee, ja, ist schön.
Hört sich gut an. Ist also noch Urlaub oder bist du hier krass in einer Spanischschule oder?
Nee, ich wollte eigentlich mir eine Spanischschule suchen, aber ich habe dann irgendwie an den Orten, wo ich war, die Orte fand ich kacke. Dann habe ich einen Ort gefunden, den ich gut fand, aber der war so untouristisch, dass die keine Spanischschule hatten. Und jetzt lerne ich halt seitdem jeden Tag 20 Minuten hier mit dieser App, mit der Bubble-App, die ich ja. Das Geile ist ja, ich hab ja diese Bubble-App, dieser Bubble-App-Placement gemacht Anfang des Jahres, Hashtag Werbung. Und die haben mir einfach ein Jahr lang Bubble geschenkt. Mit der App zusammen. Das heißt, ich hab alle Leute hier benutzen Duolingo. Duolingo am Arsch. Ich habe einfach die Premium Bubble App, die keine Ahnung wie viel kostet. Ich weiß es gar nicht. Es kostet irgendwie immer anders. Aber das ist halt super entspannt, weil ich nutze die halt jeden Tag so 20, 30 Minuten und dann unterhalte ich mich noch irgendwie, versuche ich mich halt regelmäßig mit mexikanischen Frauen zu unterhalten, die übrigens ja sehr schön sind. Nur, dass das mal...
Ich weiß nicht, ob ich so viel private Info spillen darf, aber ich habe gedacht, bevor du auf diese Reise gehst, dass ich wöchentlich eine Nachricht kriege mit: Patrick, jetzt ist es passiert, ich habe meine Traufrau kennengelernt, ich werde für immer in hier der Ort der Reise einfügen, bleiben und wir werden viele Kinder kriegen und ich werde Farmer, Taucher,
Slash
Taco-Macher, Pilot.
Taco-Mann.
Und tatsächlich ist es ja bisher, bis auf, glaube ich, jetzt vor ein paar Wochen noch nicht vorgekommen. Also so, du hast ja jetzt einen guten Schnitt der Welt und anscheinend passt Mexiko am besten zu dir.
Ich sag mal, das Ding ist, glaube ich, dass Frauen in Australien und Neuseeland sind so ein bisschen wie Frauen in England, so einfach nicht schön. Also no offense, aber ist einfach so, ist jemals irgendwer von der Australienreise zurückgekommen und sagte: Alter, australische Frauen, ey, boah, ey, australische Frauen, sind die geil, ey. Nee, das sind einfach Briten, die zu lange im Gefängnis gesessen haben. Deswegen kann man halt in Australien und Neuseeland, da ist halt nicht viel zu holen. Aber sobald du halt nach Lateinamerika kommst, trifft man halt die sagenumwobenen Latinas und die sind halt, weiß ich nicht, also es ist einfach ein anderes Kaliber an Frauen. Es ist einfach eher mein Ding.
Ich wollte gerade sagen, ich glaube, man kann es darauf reduzieren, dass es eher dein Ding ist. Es sieht ja bestimmt bei anderen Leuten auch wieder anders aus. Und seitdem wir Simon aus dem Podcast rausgeschmissen haben, haben wir auch gesagt, diesen Sexismus-Kram wollen wir hier nicht mehr haben. Also.
Ich dachte, den Sexismus hätten wir rausgeschmissen, als wir Tim und Karl aus dem Intro gekickt haben, nachdem sie den Leuten beibringen wollten, dass man Frauen, dass wenn Frauen Nein sagen, es Ja heißt. Das war, glaube ich,
ein nötiger Schritt zur Emanzipation dieses Podcasts. Ja.
Ja, wirklich. Also absoluter Tiefpunkt unserer Podcast-Geschichte und muss man nicht weiter angreifen. Nee, aber ich finde ja Frauen grundsätzlich schon interessant. Und ja, was soll ich sagen? Ich bleibe für immer in Mexiko.
Hast du deine Traumfrau kennengelernt?
Ich habe die Traumfrau jetzt kennengelernt. Cool. Und ich glaube nicht, dass ich nochmal raus muss, weil ich glaube, ich bin mir nicht ganz sicher, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass Mexiko das so genau nimmt mit dem Visa. Ich bin immer noch am herausfinden, wie ernst dieses Land ist, weil letzten Endes so... Ich hatte irgendwie schon so meine stereotypische Idee von Mexiko, aber ich dachte mir auch, dass es dadurch, dass es so nah an den Staaten ist, ein bisschen ähnlich ist wie die Staaten. Ja, man denkt sich halt so, ja gut, das wird ja jetzt nicht irgendwie, die Leute leben ja jetzt nicht in Wellblechhütten und braten sich den ganzen Tag ihre Tortillas im Garten, sondern die werden ja schon irgendwie so, da wird es ja dann wahrscheinlich doch irgendwie ein bisschen amerikanisiert sein. Und es ist einfach, nein, die Leute leben in Wellblechhütten und braten sich die Tortillas im Garten, aber das, was wirklich von den Staaten übergeschwappt ist, ist Coca-Cola. Die finden hier Coca-Cola ultra geil. Jeder zweite Shop hat einfach, es ist eigentlich nur Coca-Cola. Und Mexiko ist auch, ja, ist keine Ahnung, die Mexikaner finden Coca-Cola einfach geil. Vielleicht liegt es daran, dass sie jeden Tag 39 Grad sind und eine kalte Cola dann einfach das angenehmste ist, was man trinken kann. Aber Mexiko hat ein ganz großes Problem mit Übergewicht. Also ganz, ganz viele Leute hier und ganz viele Kinder sogar sind sehr übergewichtig. Und das ist leicht problematisch. In den Supermärkten gibt's... Entschuldigung, kann gerade nicht. In den Supermärkten gibt's teilweise kein Obst und Gemüse. Kommt drauf an, was für Supermärkte das sind. Da muss man dann extra an so Obst- und Gemüseläden herantreten.
Aber ist das irgendwie besonders günstig oder so?
Oder? Ist wahnsinnig billig hier. Also Mexiko ist todesgünstig. Wirklich alles hier. Du kriegst hier dein Abendessen mit Vorspeise und zwei Getränken für 9 Euro, so ungefähr. Weißt du? Also es ist sehr, sehr angenehmes, günstiges Land, sehr, sehr angenehm. Also ich mag die Kultur, ich mag die Sprache. Spanisch läuft auch echt, echt gut. Also ich kann mich echt mittlerweile gut verständigen und rede eigentlich auch einen großen Teil des Tages Spanisch. Und es macht echt Laune. Ist auch irgendwie, ich muss auch sagen, der spanische Akzent ist auch echt mein Lieblingsakzent. Man sagt ja immer so, also wenn man jetzt Leute fragt, so, hast du einen Lieblingsakzent, Patrick, wo du sagst, oh, wenn ich den höre, dann da geht mir einer ab.
Ja, österreichisch oder französisch. Ja. Finde ich beides gut.
Das ist eben das Ding. Französisch finde ich schrecklich. Französischer Akzent finde ich, du klingst einfach, als hättest du viel IQ. Wenn du so redest, als wäre es ungefähr so, das finde ich, das ist keine Chance. Also war ich da gewesen mit meinen Freunden. Es ist einfach so, halt dein dummes Maul. Ich möchte das nicht mehr hören.
Ich glaube, du hast, da bricht gerade ein bisschen persönliche Erfahrung von dir und deinen 17 französischen Mitbewohnern über die letzten 5 Jahre.
Nee, meine französischen Mitbewohner, die habe ich alle lieb und das war auch immer gut und die meisten haben auch
nicht so anstrengend Deutsch gesprochen, ne?
Die haben auch in ihrer Verteidigung nie so Deutsch geredet mit mir, weil sie einfach Franzosen sind und keine neuen Sprachen lernen. aber ich glaube, dass das größere Problem ist eigentlich, dass weiß ich nicht. Ich finde einfach den Akzent Französisch finde ich einfach anstrengend und nicht und vor allem finde ich den nicht romantisch oder schön oder süß, was Leute sagen so, oh, das ist so schön, wenn die Französisch reden. Das ist nicht schön, wenn Leute französischen Dialekt reden. Die Sprache Französisch, die gefällt mir gut, aber der Akzent, der kann mir ruhig in Paris bleiben.
Ich lieb Sächsisch. Hey. Ich finde zum Beispiel Spanisch, aber ich habe gar nicht das Problem mit spanischem Akzent. Bei mir ist genau andersrum nämlich. Spanischer Akzent nervt mich überhaupt nicht. Aber wenn Leute Spanisch hier um mich rumreden, geht mir das wahnsinnig auf den Sack. Das ist keine Ahnung, vielleicht habe ich da Berlin und der Bezirk, in dem ich wohne.
Die Berghain-Schlange hat dich da ein bisschen irritiert.
zu sehr eingenommen oder so. Aber
zu Spanisch, viel Spanisch in der Berghain-Schlange.
Vor allem jetzt ist ja auch wieder so Juni, Juli, August, September. So, da hast du einfach, du gehst vor die Haustür und die rennen einfach 35 spanische Schulklassen einfach komplett über die Füße. Und vielleicht kommt das daher, dass ich Spanisch so abgeneigt bin. Ich hatte ja selber früher mal irgendwie 3-4 Jahre lang Spanischunterricht. Ich kann nichts mehr sagen. Also ich weiß nicht, wenn du Essen bestellst, verstehe ich das noch, aber das war's so. Also ja.
Ja, ich kann nur sehr das App-Leben empfehlen, aber dazu muss man natürlich halt auch, also es bringt halt nichts, irgendwie die App zu benutzen, wenn man dementsprechend nicht auch Spanisch spricht. Also wenn man dann nicht auch mal irgendwie ein bisschen die Praxis bekommt. Und dafür ist es halt hier in Mexiko auch echt gut, weil in Mexiko, man würde vielleicht auch denken, oh, Mexiko ist direkt neben den USA, die sprechen alle Englisch. Nö.
Nee.
Du bist so hablas inglés und die sind so, okay. also muss man sich hier dementsprechend durchschlagen. Und also keine Ahnung, viele Vorurteile, die man irgendwie so hatte, zum Beispiel alles voller Drogenkartelle und jeder zweite Mexikaner hat eine AK-47 im Arm.
Ist auch genau nicht wahr. So. Achso, falsche Richtung diesmal, sorry.
Also, hast du jetzt meine Stimmlage ein bisschen falsch gelesen? Nee, also es ist.
Kann jetzt, passiert.
Es gibt hier auch ganz normale Mexikaner, die nicht für die Drogenkartelle arbeiten, sondern irgendwie Bauarbeiter sind oder so. Wobei, vielleicht arbeiten die auch für die Drogenkartelle, kann man nicht.
Sondern
kann
man nie Menschen genau nach wissen. Amerika schmuggeln.
Es ist alles, es ist wirklich ein sehr, sehr schönes Land, aber es ist halt auch wirklich, also es ist brechend heiß. Ich weiß nicht, wie es bei euch der Sommer mittlerweile sich entwickelt hat, aber Mexiko ist wirklich jeden Tag der gleiche Tag. Jeden Tag 38 Grad und man geht
ein. Ach du Scheiße.
Was ich aber gelernt habe, was ich sehr interessant finde, ich habe hier einen Mexikaner kennengelernt, der kommt von woanders in Mexiko, wo es nicht so heiß ist, und der meinte, der hat sich nach einem halben Jahr dran gewöhnt. Es dauert ein halbes Jahr, da hörst du auf zu schwitzen, hat er gesagt. Halbes Jahr. Und dann bist du. Deswegen, ich habe jetzt noch 5,5 Monate und dann.
und dann ist gut.
Dann höre ich endlich auf, in einem See meines eigenen Schweißes einzuschlafen.
Das muss auch komisch aussehen, wenn du da mit den ganzen Mexikanern unterwegs bist und alle sehen komplett entspannt aus und du wechselst einfach zum 4. Mal das T-Shirt am Tag. Muss bei denen auch ein bisschen komisches Bild von Deutschen zeichnen, aber.
Ja. Entschuldigen Sie, haben Sie eine Dusche? Ich müsste mal kurz. Ich lade mich immer relativ regelmäßig zu duschen in fremden Häusern ein.
Sehr gut.
Ja, wie ist es denn in Berlin? Ich bin jetzt wirklich ein bisschen raus, dadurch, dass hier das Insel-Internet so mittelmäßig ist. Wie ist es denn zu Hause?
Ja, gut. Also so eigentlich wieder alles wie immer. Tatsächlich kurze Interna. Ich habe unseren Merch abgeholt. Unseren Merch-Testdruck. Nach 25 Jahren habe ich unser Merch endlich mal wieder abgeholt. Sieht gut aus. Schick ich dir später mal ein Foto. Und
was sagst du? Ist geil?
Hallo? Was? Okay?
Ist geil?
Ja, ist geil.
Okay, komm, wo ist das?
Ist halt noch riesig und ist ein Sample und so. Müssen wir mal drüber reden, aber das ist ein andermal. Ansonsten ja, in Berlin kann ich gar nicht sagen. Da hast du das mitgekriegt. War das noch zu deiner Zeit? Kennst du diese E-Roller? Diese Stand-E-Roller?
Ja, sowas war das wie so, noch zu deiner Zeit?
Wie so ein Kickroller?
Als wäre ich vor 12 Jahren nach Alaska gezogen, um irgendwie die Schlittenhunde zu erforschen. Das ist einfach nur... Niklas, ich weiß nicht, ob du das mitbekommen hast, aber die haben hier jetzt dieses iPhone gelauncht. Es ist der Wahnsinn.
Ja, aber so ist es. Diese E-Roller, ey, ich werde wahnsinnig, wirklich.
Das muss man jetzt spezifizieren, du meinst nicht diese City-Roller, sondern schon diese motorisierten Roller, wo man sich draufsetzt. Ja?
Ach, ich meine diese City-Roller. Also ich meine nicht. Ich meine nicht sowas wie eine Vespa oder eine Schwalbe. Sowas meine ich nicht. Ich meine die Dinger wie. Wie hießen die Dinger? Ja, wirklich so Kickboard und diese Tretroller.
Ja, City-Roller. Weißt du?
Als die Kinder noch auf der Straße gespielt haben und nicht nur MOBAs im Internet.
Das, was Oliver Tree fährt.
Genau das. Und die mit Elektromotor gibt's jetzt in Berlin. Und für die gibt's so ein paar, aber wie Sand am Meer, wie Müll auf der Straße, könnte man fast dazu sagen.
Ja.
So.
Ja. Und lass mich raten, die asozialen Punks schmeißen sie mal wieder auf den Haufen und zünden sie an.
Das soll zum einen zutreffen. Der zweite Fall soll sein, immer wenn so ein Ding in der Nähe von der Spree steht, wird es da reingeworfen. Ich habe schon Zeitungsartikel gelesen mit, weiß ich nicht, 15 E-Roller aus der Spree gezogen und sowas. Die Leute fahren komplett besoffen zu zweit, letztens Premiere habe ich gesehen, zu dritt auf den Dingern. Dann gibt es dafür ja so ein paar Regeln. Und zwar müssen die auf dem Fahrradweg fahren. Und ich weiß nicht, ob jemand von euch schon mal in Berlin war, aber die Fahrradwege hier sind scheiße. Da ist alle 2 Meter noch irgendwie große Kieselsteine und irgendwelche Scheißstraße so nicht gemacht. Du kannst halt nicht mit so Rollern drüber fahren. Die Leute legen sich aufs Maul, die sind gecappt, also du darfst damit nicht schneller als 20 oder 25 fahren. Das heißt, wenn du mit dem Fahrrad, du siehst immer öfter, so ich fahre ja immer, dank dir, jetzt mit dem Fahrrad alles, du siehst immer ewige Schlangen Fahrradfahrer und ganz vorne ist einfach nur ein spackiger Roller Otto, der damit rumfährt. Alter, ich, wirklich.
Das ist halt übel schade, weil ich habe die Dinger in Australien das erste Mal kennengelernt. Da waren sie Lime-Scooter, hießen sie.
Ja, genau, die gibt's ja auch.
Die sind, glaube ich, so auf 25 gecapped, aber wenn du mit denen Berg runterballerst, dann gehen die bis 30. Aber dann geht dir halt auch wirklich der Arsch auf Grundeis, wie man ja so schön sagt, weil das ist wirklich so Johnny Knoxville-Jackass-Niveau, wenn du halt mit 35 auf eine Kreuzung zufährst und nicht so richtig weißt, wie die Bremsen funktionieren. Aber ich kann es mir irgendwie vorstellen, das ist natürlich in Deutschland ist es natürlich immer wieder anders, weil ich habe mich auch lange Zeit für bedingt durch Tom Gahlke für One Wheels interessiert. One Wheels sind ja quasi umgedrehte Skateboards, ein bisschen interessante Kombination. Und die sind aber halt auch elektrisch und die darf man aber in Deutschland nicht fahren, auch wenn die gecapped sind, weil es ist halt noch nicht so ganz, das Gesetz ist noch nicht so ganz durch, was jetzt mit elektrisierten Boards und hast du nicht gesehen, überhaupt ist. Und da gibt es irgendwie eine Website, die kann man checken. Ob dieses Personenbeförderungsgesetz bereits durchgesetzt ist, so ungefähr. Also es ist nicht ganz klar, wie es aussieht. Aber wenn jetzt diese Elektroroller schon zu fahren sind, das ist natürlich interessant. Aber es ist natürlich klar, dass mal wieder Berlin, weiß ich nicht, wenn die australischen Städte, die ich kennengelernt habe, die fühlen sich so ein bisschen an wie der 35-jährige Geschäftsmann, dann ist Berlin halt wirklich der 17-jährige bekiffte Punk, der halt diesen Elektroroller bekommt und sich erstmal denkt, geil, mal ich und meine 12 Freunde, wir versuchen jetzt erstmal damit über einen Obdachlosen zu springen.
Guck mal, ich hab die Dinger auch vor anderthalb Jahren, als wir in Zürich waren, hat unser Keyboarder, der immer der Erste ist, der irgendwelche beknackten Apps und irgendwelchen Sharing-Scooter-Mitnahme, Clever-Shuttle, Uber, irgendwas, der ist immer der Erste, der sowas hat. Und der war dann halt auch so, nachts unser Bus fährt ja immer morgens um 5 oder so und deswegen hängst du halt noch ewig ab. Irgendjemand hatte Geburtstag, wir waren 35 Bier trinken, so. Wir kommen zurück zum Bus und er ist so, ja, guck mal, da vorne steht ja dieser Roller und so, wir können uns den mal ausleihen. Und dann ist halt einfach jeder mit 7 Bier 5-mal auf und ab irgendwie da rumgefahren. Und das so, it was all funs and giggles, aber das ist witzig so, aber du, wer die Dinger wirklich zur echten Fortbewegung so benutzt, ey, das geht mir nicht in den Kopf so, weil entweder die Distanz ist ja so kurz. Ja, das ist
halt irgendwie schwierig, dann, ich weiß nicht, dann
ja?
Dann würde ich halt lieber irgendwie zum Fahrrad tendieren. Es ist schwierig, Patrick. Das Internet ist nicht ganz stabil. Dann würde ich lieber zum Fahrrad tendieren. Aber es macht auch Spaß auf diesen Elektrorollern. Ich habe in Australien die ein paar Mal angefasst. Es macht auch einfach Bock, einen elektrischen Cityroller unter deinen Beinen stehen zu haben.
Ja, die sind auch sackteuer und so. Also entweder, keine Ahnung, vor allem für die Distanzen. Ich finde halt nur, wer damit jetzt so wirklich ernsthaft, oh, da ist ein Elektroroller, damit kann ich mich jetzt hier besonders effizient von A nach B bewegen. So, ja, vielleicht irgendwie in Mitte, wenn du, weiß ich nicht, vom Alex zum Brandenburger Tor musst. So, das ist die einzige Strecke, die von mir legitimiert ist. Weil, keine Ahnung, da geht's und das ist touristisch und passt schon. Aber jetzt wirklich so, entweder die Strecke ist so kurz, dann läufst du, oder die Strecke ist mittellang, dann fährst halt Fahrrad, oder die Strecke ist gigalang, dann nimmt man halt den Hubschrauber, so. Und, aber so ernsthaft sich mit so einem E-Roller fortbewegen, ist für mich, also, gib mir nicht in den Kopf.
Ja, für alle Leute, die sich jetzt da draußen die Fingernägel kauen und sagen, Niklas, was für eine Gesetz meinst du denn? Da kann man auf die deutscheste Website aller Zeiten gehen, mit dem Titel elektrokleinstfahrzeuge-verordnung.de. Kurz EKFV, ja, die Deutschen und ihre Abkürzung, love it. Und da kann man sehen, dass wir bei Rütz bei 90% der Entwicklung für die Elektrokleinstfahrzeuge sind. Ja. Aktuell sind Elektrokleinstfahrzeuge noch illegal. Aktuell ist es so, dass E-Fahrzeuge als Kraftfahrzeuge eingestuft werden. Die Fahrzeuge selbst brauchen ein Kennzeichen sowie eine entsprechende Zulassung und Versicherung. Auch technische Details wie zum Beispiel Fahrzeugbeleuchtung müssen die E-Fahrzeuge aufweisen. Zudem müssen die Fahrer von Elektrokleinstfahrzeugen einen Helm tragen. Wer ohne all das im Straßenverkehr unterwegs ist, macht sich strafbar. So, aha, nämlich.
Ich glaube, die Dinger hier haben jetzt auch nochmal so ein geschrumpftes Kennzeichen. Das ist ja jetzt wirklich so auch so ganz klein und ja.
Das ist dann so, ist wahrscheinlich so ein Mofa-Level. Ich weiß noch, ich hab damals wirklich einen Mofa-Führerschein gemacht und habe dann mit 15 habe ich dann wirklich so ein Dreivierteljahr lang mit 25 km/h Roller gedrosselt auf 25 gefahren. Und ich war auch so ein Schisser. Ich habe die Drosselung nicht rausgenommen. Es gab alle, so ein großer Teil von meinen Freunden haben sich dann halt irgendwie ihre Roller gepimpt und sind dann mit 75 über die Hauptstraße geballert. Aber ich hatte immer Angst und hab mich dann lieber mit 25 km/h von Fahrradfahrern überholen lassen.
Ich hatte vorher nie irgendwelche Roller. Ich habe es erst letztes Jahr für mich entdeckt und fahre seitdem einfach nur noch alles mit dem Coupe, weil das die beste Fortbewegungsmittel aller Zeiten sind.
Ja, das ist halt in Berlin, das ist halt mega geil.
Ja. Yes, yes.
Ich weiß noch, wie ich 2017 zurück aus dem Indonesien-Urlaub gekommen bin und dann steigst du halt von Indonesien, also das indonesische Rollerfahren ist halt wirklich so Jackass hoch 10 und dann bin ich halt in Berlin wie in Indonesien Roller gefahren, hab halt an jeder Ampel ganz eng die Autos überholt und bin halt die ganze Zeit mich tief in die Kurven gelegt ungefähr. Das war eine richtig, Ja, das war eine richtig geile Zeit, aber ich war so, hä, Leute, was ist denn los? Ja, das Ding ist ja auch, dass wenn du aus Indonesien kommst, dann macht das Hupen dir überhaupt nichts aus, weil in Indonesien hupen Leute nur, um zu sagen, Achtung, ich überhole jetzt. Achtung, ich bleib jetzt stehen. Achtung, ich fahr jetzt nach rechts. So, das ist das Hupen in Indonesien.
Achtung, hallo, wie geht's dir heute?
Ja, wenn jemand in Deutschland hupt, dann weißt du, wahrscheinlich hat er eine Waffe im Anschlag.
Er wird dich umbringen.
Wenn ich jetzt nicht gleich rechts ranfahre, dann habe ich auf jeden Fall einen Arm weniger.
Road Rage. Das ist wirklich auch ein guter Subreddit, aber ja.
Ja, Patrick, es ist schön, mit dir zu sprechen. Oh Gott, es ist schrecklich.
Es ist wirklich. Das Internet. Wie oft das wird so schwierig zum Anhören sein, wie oft man hier wir uns gegenseitig unterbrechen.
Du jetzt. Sag du jetzt.
Irgendwie weil wir irgendwie fünf Sekunden nur in Verzögerung haben. Ich hasse es.
Sag du jetzt.
So, pass auf. Ich weiß nicht, das ist ja bestimmt auch an dir vorbeigegangen. Es gab wieder eine neue Musikveranstaltung. Auf der es, glaube ich, ausschließlich um Hip-Hop und Rap ging. In Deutschland, um Deutschrap, um deutschen Hip-Hop und sowas. Und es war einfach, ich habe es irgendwo als mal, habe ich es gelesen oder wer hat es gesagt? Fällt mir nicht mehr ein. Aber er hat gesagt, das ist die Veranstaltung, die Hip-Hop verdient hat. Das war die Veranstaltung, die sich deutscher Rap und Hip-Hop verdient hat. Ich rede von den Hype Awards, auch ein Top-Name für die Szene, die erst echt so vor einem Monat oder zwei durch gekaufte Klicks auffällig geworden ist. Hype Awards, so, ja.
Ich hätte es ja irgendwie eher als Supreme, Hype Award sponsored by Supreme oder sowas. Das fände ich ja dann noch irgendwie ein bisschen passender. Oder Gucci Bandana Awards. Jeder kriegt einfach einen Gucci Bandana auf den Kopf gesetzt, wenn er gewinnt. Und darf dann sofort sein neues Musikvideo Maserati drehen.
Ich glaube, die Awards hätten auf jeden Fall eher Autotune Awards heißen sollen, aber. Ja, war auf jeden Fall einschlägige Leute und ich will da jetzt gar nicht endlos drüber ausholen, aber wer Bock hat, einfach mal Hype Award Highlights bei YouTube eingeben. Das sind auf jeden Fall 10 Minuten, die man fassungslos mit offenem Mund vorm Laptop verbringen wird. Weil das war wirklich, also hart auf der Grenze. Echt Rapper mit Vollplayback, die ihren Text so vernuscheln, weil sie nicht rappen können. Also wirklich, da waren nur Highlights, oder? Tanzende Moderatorin, alles.
Wenn wir schon über ein paar gute Highlights von Deutschrap reden, ich folge ja seit einer Weile, weil ich den Typen kenne, der die Nummer schmeißt, dem Instagram-Account Das ist Deutschrap. Das ist ein Stickerheft, was jetzt bald rauskommt.
Geil.
Wo sie halt wie im Panini Stickerheft damals mit der Nationalmannschaft alle großen Deutschrapper quasi zum Sammeln rausschicken. Und da posten sie halt jeden Tag einen deutsch. Neuen. Da posten sie jeden Tag einen neuen Deutschrapper, gerade sind die Aslaks dran. Und das ist halt auch irgendwie ganz nice, weil es gibt einem halt so einen Überblick von dem, was eigentlich gerade abgeht, weil Deutschrap ist halt die größte Musikrichtung, die wir haben, also glaube ich, so, wenn man, zumindest wenn man den Streamzahlen glaubt.
ja, stimmt.
Und ja,
natürlich.
Ist auf jeden Fall eine sehr interessante Sache. Das ist Deutschrap, kann man mal auf Instagram, kann man sich mal auf Instagram angucken, auf jeden Fall, die Nummer. So, jetzt bin ich wieder abgebrochen.
Hallo?
Ja.
Bist du wieder da?
Hallo? Ich bin wieder da. Ich war nie weg. Und du?
Es ist lächerlich, ey. So, hörst du mich?
Das ging. Hä, ich höre dich.
Ja, okay, ich höre dich auch.
Wir haben auch noch gar nicht über uns geredet. Über Mod Futura haben wir noch gar nicht geredet. Gar nicht.
Ah ja, stimmt. Stimmt.
Gar nicht. Das ist einfach das einzige und wichtigste Thema, was in unserem Leben in den letzten 2 Wochen passiert ist, in den letzten 8 Monaten passiert ist, in unserer gemeinsamen Diskussion. Und es ist so, du, soll ich dir mal was über Tacos erzählen? Ja, gut. 40 Minuten später. Das war ja ganz interessant, dieser Podcast. Haben wir irgendwas vergessen? Nee, ich glaube nicht. Patrick, es ist was Aufregendes passiert in unserem Leben,
worüber hatten wir noch gar nicht gesprochen.
Patrick, pass auf, was ich noch sagen wollte.
Niklas,
ja,
fällt dir eigentlich doch ein, was in den... So, hör mal, hier, Happy Release Day erstmal quasi verspätet. Jetzt so
Dankeschön.
Eine Woche oder so.
Ja, ich bin...
erster Song ist draußen.
Ich bin ganz aus dem Häuschen. Das hat tatsächlich lange gedauert. Und wir haben es halt auch mit, nicht mal mit dem Arsch angeschaut, diese Episode. Aber wir haben tatsächlich, wir haben tatsächlich von Brill und Berten, wir haben tatsächlich Mount Futura rausgebracht, die Woche, letzte Woche, glaube ich, am Wochenende ist es passiert.
Geil.
Und es ist irgendwie sehr aufregend, weil ich habe ja diese Songs, die habe ich mir jetzt halt wirklich zu Genüge angehört, die letzten Monate. Und jetzt ist endlich das Musikvideo hochgeladen. Im Podcast haben wir ja schon mal viel drüber geredet. Ein paar Podcast-Hörer haben auch schon drunter kommentiert und gesagt, krass, dass das ein Physiotherapeut gedreht hat, der noch nie vorher gefilmt hat. So, also die Podcast-Memes waren direkt am Start, aber es ist halt jetzt das Video da.
Ja, ein paar, hab ich auch gesehen, ja.
Podcast-Hörer kennen die Hintergrundgeschichten schon. Das ist tatsächlich von jemandem gefilmt worden, der noch nie in seinem Leben professionelles Video gedreht hat. Und dafür ist das Video wirklich eine relativ stabile Angelegenheit geworden. Ja, auf jeden Fall haben wir das ganze Ding rausgebracht und vor allem auch die Crowdfunding-Kampagne ist auch gelauncht. Und das ist irgendwie, die Crowdfunding-Kampagne ist eine wahnsinnig spontane Idee gewesen, die wirklich ungefähr so, keine Ahnung, eine Woche vor Release gekommen ist. Weil eine Woche vor Release dachte ich halt immer noch, dass ich einfach einen Shop aufmache und mir einfach irgendwie, keine Ahnung, 300 Vinylplatten bestelle und wenn die nicht verkauft werden, dann ist das halt so. Aber die Crowdfunding-Kampagne ist auch rausgekommen und soll halt irgendwie, ich würde halt unheimlich gerne diese EP als Schallplatte rausbringen, weil einfach das Design ist nice und es ist halt irgendwie meine erste eigene EP. Es ist irgendwie so was Besonderes, weiß ich nicht. Ich möchte mir einfach irgendwie zu Hause hinstellen und meinen Enkelkindern zeigen, so ungefähr. Ist mir eigentlich scheißegal, ob das Ding erfolgreich ist oder 5 Hörer hat. Deswegen dachte ich mir, wäre es nice, diese Schallplatte rauszubringen. Und dafür haben wir eben eine Crowdfunding-Kampagne gestartet. Und die ist auch echt nicht scheiße angelaufen. Ich glaube, wir sind schon bei, weiß ich nicht, 3.500 Euro oder sowas.
Und ehrlich gesagt, eigentlich, weiß nicht, warum wir da so spät drauf gekommen sind, aber eigentlich auch eine total offensichtliche, total 3.430 Euro. Boah, das ist echt der Hammer, ey. Und schon 40 Schallplatten verkauft, das ist in Ordnung so. Wir hatten ja vorher auch irgendwie so ein bisschen länger drüber gerätselt, ob Vinyls oder CDs besser verkauft werden. Und ich war mir total sicher, dass sich kein Mensch auf der Welt eine CD kauft, womit ich mega falsch lag. Ich habe ja mittlerweile auch noch diesen anderen Podcast, in dem mir mein guter Freund Jan-Simon Wolf das Musikbusiness erklärt. Wer da Interesse daran hat, kann man das auch mal nachgucken. Der heißt Backstage, das Geschäft mit der Musik.
Den habe ich mir noch gar nicht angehört. Da höre ich mir heute mal eine Folge von an.
Und in dem letzten haben wir tatsächlich auch noch so über ein ähnliches Thema geredet und ich habe nachgeguckt und ich muss auch jetzt wieder nachgucken, um die Zahl ordentlich hinzukriegen. Aber es hat mich sehr überrascht, dass nach wie vor noch, also wenn du das Ganze als 100% siehst, dann gibt's nach wie vor 34% physische verkaufte Alben. Und in den 100% sind quasi davon 28% noch CDs und Alben und nur 4% Vinyls.
Boah.
Also so vom Gesamten. Also natürlich im physischen Bereich sind die Abstufungen natürlich äquivalent höher oder tiefer dann, ist ja klar. Ja. Aber was trotzdem krass ist, dass ich immer noch ein Drittel der Leute sind immer noch physische Hörer und davon quasi, also annähernd ein Fünftel oder so, sind halt mehr als ein Fünftel, sind immer noch CD-Hörer. Das finde ich super krass.
Man muss sich das halt aber auch vorstellen, dass Vinyl, es gab irgendwann mal so einen Graphen, der hat mich ziemlich geflasht von Vinyl-Verkaufszahlen, so ungefähr 90er bis heute. Und die waren halt Anfang der 90er relativ hoch, dann sind sie komplett gedroppt, weil die CD halt alles übernommen hat. Und im Grunde ist die Vinyl kurz vorm Aussterben gewesen. Und dann ist sie, glaube ich, Ende der Nullerjahre wieder geboomt. So. Und jetzt ist halt Vinyl wieder, es ist halt ein hippes Ding, aber es ist hier, wenn dann eher was für Leute, die, ich würde sagen, so Mitte, Ende 20 sind, aufwärts bis 30, 40, 50 so ungefähr, die halt wieder Liebhaber sind. Meine Eltern haben alle Schallplatten, die sie damals hatten, rausgeschmissen, weil sie gesagt haben, die Scheiße ist nichts mehr wert. Und jetzt ist es halt heute so, ja gut. Nee. Pranks on You.
Da war ich immer noch relativ dankbar. Und da habe ich tatsächlich auch früher, es hört sich so ein bisschen wie so eine haha gesprungene Schallplatte an, die immer dasselbe erzählt. Und die Geschichte hat man bestimmt schon 400 Mal gehört. Aber ich habe tatsächlich irgendwann mal so den Schallplattenkoffer von meinem Vater und meiner Mutter entdeckt und habe mir da tatsächlich auch noch darüber echt nochmal ein bisschen Musik rausgefunden und so. Und es fühlt sich auch echt gut an, so auf den musikalischen Spuren der Eltern zu forsten. Und da ist eine Vinyl auf jeden Fall ein schöneres Medium als eine iTunes-Playlist, weißt du so? Das ist hat irgendwie auch was Nostalgisches und was Haptisches. Und früher haben die sich noch mehr Mühe gegeben mit Cover-Designs und ja, wie die Dinger aussahen und so. Ist schon krass.
Ja, und du kannst dir das halt irgendwie auch schön ins Zimmer stellen. So, ich hatte halt früher eine CD-Sammlung, auf die ich sehr stolz war, aber CD-Sammlungen kannst du dir irgendwie nicht so schön anrichten. So, die kannst du vielleicht irgendwo mal hin aufklappen oder wenn dann das Booklet dabei ist oder irgendwie so Design-Cards, die kannst du dir vielleicht in dein Zimmer hängen. Ich glaube, so eine der CDs, die ich am tollsten fand, die war die einfach von der Aufmachung her, ich habe mir die Deluxe-Edition vom ersten Macklemore-Album geholt oder halt das erste Macklemore x Ryan Lewis-Album, weil ich habe Macklemore, ich kannte den ja schon bevor der cool war. ich habe mir den und dann kam halt irgendwann dieses ganze Can't Holders und Thrift Shop Zeugs und der ist halt komplett durch die Decke gegangen. Aber ich habe mir damals dieses Album, was er da gemacht hat, als Deluxe-Edition geholt und das kam dann halt irgendwie so im Schlangenleder-Case mit Design-Cards zu den Tracks und allem Möglichen so und das fand ich irgendwie schon ziemlich nice. Und dann hast du irgendwie auch schön was du dir ins Zimmer hängen kannst und irgendwie halt so ein Gesamtprodukt von einem Künstler hast. Aber die CDs sind halt so klein und die Cover sind halt so klein. So. Da geht halt viel von dem Design verloren und deswegen dachte ich halt, wäre es geil, mir meine eigene EP zu Hause hinzustellen. Aber das Ding ist, dass du natürlich nicht einfach, also das ist original der Grund, warum ich diese Crowdfunding-Kampagne mache. Leute kamen zu mir und waren so, Niklas, das ist komplett hier, jetzt willst du den Leuten das Geld aus der Tasche saugen, jetzt geh mal wieder von der Weltreise weg hier, du bist doch schon wieder, also ganze Geld kannst du auch mal anders ausgeben, Alter. Wirklich, da gab es so Kommentare auf YouTube von Leuten, wo du dir echt dachtest, Alter, geh einfach wieder dich in deinen Sarg legen, so, du musst nicht reden. Aber da auf jeden Fall, da habe ich mich schon wieder zu viel aufgeregt. Der Grund, warum ich diese Crowdfunding-Kampagne mache, ist hauptsächlich, weil ich eine Vinyl haben will. Aber es gibt die kleinste Auflage beim Schallplattenwerk, ist glaube ich 100 Stück, so ungefähr. Das heißt, es wäre gut, wenn irgendwer mir die anderen 99 abnehmen würde.
Das war so die Idee dahinter, meinst du, ja?
Das war so, das hätte ich eigentlich ganz offen in die Crowdfunding-Kampagne reinschreiben sollen. So, Leute, ich hätte eigentlich ganz gerne Schallplatte, aber die kleinste Auflage sind 100 Stück und ich brauche nur eine. Also, ich habe 99 Schallplatten.
Wer will wer die anderen Bock? 99? Ja, ich kann es gut verstehen. Das ist ja so ein Künstlertraum irgendwie, weil da hast du dann halt wirklich was in der Hand und es fühlt sich halt wirklich belohnt an, irgendwie sein eigenes Produkt so richtig von erstem Gedanken bis zu, ich habe hier irgendwie im Vinylformat was in den Händen so und das sieht alles so aus. Ich habe es entschieden, ich singe, wenn man das Ding auflegt und so. Das ist hat auf jeden Fall glaube ich eine außerordentlich belohnende Wirkung, so ein Ding rauszubringen. Ja. Total.
Kann ich gut verstehen. Ich glaube auch. Und Vinyl ist halt auch irgendwie so ewig, in Anführungsstrichen. CD fühlt sich halt eher an wie Plastikmüll und Vinyl ist halt wirklich was Hochwertiges irgendwie, wo man so das Gefühl hat, so das ist halt wirklich ein Tonträger, so dass es irgendwie was Magisches hat, wenn man da halt diese Nadel auflegt. Ja. Deswegen. Also es ist einfach irgendwie ein kleines Leidenschaftsprojekt und deswegen kam. Und ich hatte halt aber Angst vor der Crowdfunding-Kampagne, weil ich dachte, was ist denn, wenn das jetzt niemand will? Also was ist denn, wenn ich mich jetzt irgendwie mit einer Crowdfunding-Kampagne in die Öffentlichkeit, weißt du, die Leute haben ein halbes Jahr lang von mir nichts gehört auf YouTube und auf einmal komme ich mit einer Crowdfunding-Kampagne an und die Leute sind so, nein, ich gebe dir kein Geld. Und dann steht halt die Crowdfunding-Kampagne da mit 12 Euro über die nächsten 3 Monate und die komplette Welt guckt halt auf, oder die komplette YouTube-Welt guckt halt auf mich und ist halt so, ja, nice try, du Otten. Aber tatsächlich bin ich positiv überrascht davon, wie schnell da irgendwie schon was angekommen ist. Schon bevor der erste Song rausgekommen ist, gab es schon gut Kontributionen. Und ja, komm, okay, reicht jetzt auch langsam mal mit der eigenen. Ich wollte auch noch mehr über irgendwie hier mein das emotionale Innenleben eines Künstlers berichten, aber es reicht, glaube ich, auch.
Das machen wir zum großen Release, machen wir nochmal die große von Brillen und Bärten Mount Futura Sondersendung. Wann bist du denn mal wieder auf dem Festland und wann bist du auf dem Rückweg?
Das kann ich nicht ganz versprechen. Wir erwarten halt jetzt das erste Kind hier, meine Frau und ich. Ja, und wir wollen es halt auf jeden Fall, dass es im Meer geboren wird, im Bogen des Ozeans.
Eine Seegrasgeburt, ne?
Das wird eine Seegrasgeburt. in den Wogen des Golf von Mexikos zwischen Touristen und Kokosnüssen.
Ja. Okay.
Ja, ich versuche irgendwie, dass ich auch mal wieder ins Festland komme, aber ich werde auf jeden Fall eine Weile erstmal hier wohnen. Aber vielleicht, also das Ding ist halt, das Internet ist hier halt inselweit leider kacke.
Ja.
Deswegen kann ich halt leider nichts versprechen.
Kann man nichts machen.
Aber ich versuche, ich meine, das hat doch hervorragend funktioniert, die Folge, oder nicht?
Das hat super funktioniert. Das ist echt auch überhaupt keine Arbeit, die Scheiße am Ende zu schneiden.
Egal. Es ist halt wirklich ein bisschen anstrengend gewesen. Komm, aber wir ballern
noch Musiktipps raus und dann muss ich mich hier in meinen Schnittraum begeben.
Diese Frankenstein-Episode Wort für Wort zusammensetzen. Also für die Nummer, diese Folge, da könnt ihr mal ruhig auf dem Patreon nochmal einen Euro dalassen. Wobei, nee, Quatsch. Wenn ihr Geld habt, dann geht mal lieber auf mountfutura.de und lasst da mal eine Mark beim Crowdfunding. Das würde mich sehr...
Kauft euch mal eine schöne Schallplatte, das lohnt.
Kauft euch doch mal eine Schallplatte, hängt ihr euch doch mal zu Hause hin. Ich meine, was soll denn der Geiz?
Was habt ihr denn?
Was soll das denn?
So, möchtest du einen Musiktipp machen? Vielleicht deinen eigenen Song?
Ja, mein eigenen Song, das wäre doch was. Mein Lieblingsmensch im Internet ist selbstverständlich Oliver Tree, über den haben wir auch heute schon mal kurz anekdotiert, das ist kein Deutsch. Den haben wir heute schon mal kurz anekdotiert. Und zwar über Oliver Tree und seinen City-Roller. Aber der Mann ist ein absolut großartiger Musiker, der aus dem Boden des Internets geschossen ist und innerhalb von 2 Jahren komplett alles auf den Kopf gestellt hat. Man erkennt ihn an seinem modischen Topfschnitt und seiner roten Brille und dadurch, dass er in jedem einzelnen Musikvideo stirbt. Jedes Musikvideo, was er macht, das stirbt er drin. Und dann steht er wieder von den Toten auf und rennt tot durchs Video. Genauso in seinem neuesten Musikvideo Miracle Man. Das ist jetzt auch mittlerweile schon ein bisschen älter. Also ist jetzt nicht das Neueste, aber ist halt, also ein bisschen älter heißt 2 Monate alt. Das heißt, für die Älteren unter euch, die jetzt nicht jeden Tag den neuesten 9-Gag-Meme und wir stürmen Area 51. Das ist wirklich was Geiles, ne? Also, dass Leute sich irgendwie dieses Facebook-Event, das hat schon fast 1 Million Zusagen. Storm Area 51, they can't stop us all. Es ist einfach das größte Meme überhaupt. Naja, auf jeden Fall hat Oliver Tree Miracle Man rausgebracht. Großartiges Video. Der Song gefällt mir auch sehr, sehr gut. Sehr, sehr gut. Und ich mag den Oliver Tree-Style sehr, weil er so ein... Es ist so Indie-Rock und Rap und irgendwie was an... Es ist so was ganz Eigenes, was ganz Nices. Und er singt auch in einer ganz eigenen... Ich weiß nicht. Ich mag Oliver Tree sehr. Und der hat immer noch kein Album rausgebracht, der Mann. Immer noch nicht.
Ja.
Aber es ist räumt trotzdem schon alles ab. Und ich glaube, er arbeitet gerade an einem neuen Album. Und ich glaube, sollte sein Debütalbum irgendwann mal erscheinen, dann höre ich nichts mehr anderes. Oliver Tree, Miracle Man. hört den Mann jetzt, weil morgen ist er größer als Drake.
Willst du
Der erinnert mich sehr an
Blut?
Der erinnert mich an Blut so ein bisschen von der Ästhetik, ich halte mich für den allergeilsten Running Gag Style. So, wenn man sich den Blut Instagram Account anguckt, der macht dann ja auch immer so, der editiert sich ja irgendwie dann, keine Ahnung, dass er dieses riesige Apple Earpod Ding in der Hand hat oder seine Jacke ist viel zu groß und diese Ästhetik hat dann auch Oliver Tree irgendwie in seinen Videos, so trägt eine viel zu große Jacke oder so großen Hut. Keine Ahnung. Irgendwie finde ich, ähneln sich die beiden so ein bisschen in ihrer Kunstfigur. Gefällt mir beides.
Finde ich auch.
Patrick, ich pack da nicht meinen eigenen Song auf die Playlist.
Ja, muss ich es jetzt machen oder was?
Ja, irgendwer, so, ich wünsch mir irgendwer von, muss es machen.
Von Nixa Mount Futura. Außerdem ist mir gerade
interessant.
Ist mir gerade ich mache noch einen Song drauf. Außerdem ist mir gerade eben bei diesem durch Schallplatten stöbern, ist mir eine Schallplatte eingefallen, die ich in jungen Jahren entdeckt habe. Und zwar war das die. Okay, du bist schon wieder weg, aber ich mache jetzt meinen Musiktipp einfach straight durch. Ist egal, ob du noch da bist oder nicht. Also, und zwar war das die Platte Ginger Baker's Air Force. Und zwar, die Platte an sich heißt einfach Air Force. Und ich würde gerne den Song Toad drauf machen. Und zwar ist dieser Ginger Baker, nachdem die Band auch benannt wurde, war der Schlagzeuger von der Band Cream. Die kennt man vielleicht, weil da wahrscheinlich so der beste Gitarrist oder einer der besten Gitarristen der Welt, Eric Clapton, auch Gründungsmitglied war. Und Ginger Baker war der erste Schlagzeuger, der mit Double Bass gearbeitet hat. Und das hört man auf diesem Song Toad, den ich meine, hört man es auch besonders gut raus. Und hat mich damals sehr beeindruckt, dass man irgendwie in den 1970 ist es rausgekommen, dass da jemand irgendwie Double Bass spielt und ich dann irgendwie da 2007 vor Metalcore hänge und das im Grunde alles so seinen Ursprung da hatte. Super interessant. Super interessanter Typ auch. Über den gibt es eine Doku, die damit anfängt, dass er den Dokumentarfilmer verprügelt mit 90 oder so. Es ist glaube ich, ein super, super kontroverser Typ gewesen und ein sehr guter Schlagzeuger. Genau. Das würde ich gerne draufpacken. So, ich weiß nicht, ob man...
Jetzt klingelt es wieder. Von Patrick gehört. Ich versuche ihn hier irgendwie zu erreichen, aber es scheint alles nicht mehr zu funktionieren.
Ach du, hey, wie geht's?
Sind Sie da?
Ja, ich bin da. Ich habe noch meinen Musiktipp gemacht. Sollen wir noch schnell abmoderieren oder? Hallo?
Es ist eine hoffnungslose Angelegenheit. Also Freunde, ich moderiere jetzt an der Stelle ab. Es war eine schöne Ausgabe von Brillen und Bärten. Leider ist das Internet hier auf der Insel in der Karibik nicht das Beste. Aber das ist halt halb so wild. Ich gehe jetzt raus. Ich denke mal, ich esse mir noch 2-3 Quesadillas und trinke einen schönen Café Frio. Und wünsche euch einen wunderschönen Tag. Und wenn ihr mich und meine Musik unterstützen wollt, was mich sehr freuen würde, dann könnt ihr das tun, indem ihr auf Spotify oder iTunes euch diesen Song anhört. Und das Beste, was ihr machen könnt, zum Beispiel auf Spotify, ist, wenn ihr euch den Song in eine Playlist speichert und runterladet. Das ist immer sehr, sehr, das rankt den Song besser und so. Du weißt Bescheid. Algorithmus for life. Und das war's mit von Brillen und Bärten. Lasst erstmal wieder chillen, bis es chillig ist. Bis nächste Ausgabe. Tschüss. Ach, so, hier, und zum Abschluss nochmal, ganz warme Empfehlung von mir, weil ich es in der Folge angesprochen hatte, falls ihr jetzt noch einen Podcast hören wollt hinterher, der euch gefällt. Also einmal natürlich Patricks neuer Podcast, dieses Musikding, aber der wurde mir jetzt geschickt, weil ich gerade hier bin und das ist natürlich für mich sehr interessant, weil ich wirklich gerade vor Ort bin. Eine Episode vom Hörsaal Deutschlandfunk Nova, das ist einfach ein Mitschnitt aus Universitätshörsälen und die Folge heißt Eiszeitliche Funde, die alten Schädel von Yucatan von Wolfgang Stinnesbeck, ja. Kann man sich gerne mal anhören. Geht um die Dinge, die hier die Forscher und Wissenschaftler und Archäologen und Geologen und was nicht alle heißen, in den unterirdischen Höhlen von Yucatan gefunden haben. Jahrtausendalte Schädel. Unfassbar. Ja? Also, wenn ihr in die Bibel glaubt, hört den euch vielleicht nicht an, weil da werden Sachen erzählt, die ihr nicht so gut findet. Aber wenn ihr jetzt sagt, du, die Bibel hat vielleicht auch so ein paar faktische Lücken, dann ist das, glaube ich, ein Podcast für euch. Tschüss.